Guten Morgen auch von meiner Seite. Den Bibeltext, den wir uns heute angucken, der steht in 2. Mose 20, Vers 17. 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, noch seine Frau, sein Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Und ich glaube, wir haben alle einen schwachen Punkt in unserem Leben, ob das ein Motorrad ist oder unsere Wohnung ist oder Kleider oder unser Handy oder Bücher, Schmuck, Möbel, Kunst, Musik, Katzen, Hunde und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich je jemandem begegnet bin, der nicht manchmal mit der Leidenschaft zu kämpfen hat, etwas besitzen zu wollen. Das 10. Gebot warnt uns vor dieser Leidenschaft zum Besitz. Es sagt uns, dass wir äußerst vorsichtig mit einem unkontrollierten Verlangen sein sollten, das zur Begierde führt. Begierde ist ja das verzehrende Bedürfnis, etwas zu besitzen. Es geht dabei nicht um Bewunderung. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, das gefällt mir oder ich muss das haben. Wenn wir was begehren, dann beschließen wir ja nicht eher Ruhe zu geben, bis wir das haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du jemals den Arbeitsplatz von einer Person zum Beispiel einnehmen wollen? Hast du dich schon mal bei dem Wunsch ertappt, der andere könnte vielleicht einen wichtigen Termin verpassen oder sich in so einer Berechnung verkalkuliert haben, damit du seine Position einnehmen kannst? Hast du dich schon mal bei dem Versuch erwischt, ihm das Leben schwer zu machen oder seine Arbeitskraft durch außergewöhnliche Forderungen aufzubrauchen? Dann hast du dich von der Begierde, die Arbeitsstelle von einem anderen zu bekommen, dazu bringen lassen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Hast du jemals den Ehepartner von einem anderen begehrt? Hast du dir schon mal heimtückische Betrügereien für diese Person ausgedacht? Hast du je mit deinem Partner geschimpft und deine Unzufriedenheit auf unvernünftige Vergleiche aufgebaut? Hast du schon mal erlebt, wie egoistische Geschwister jeden Tag bis zum Tod des Elternteils gezählt haben, damit sie dann das Erbe bekommen, und wie die Geschwister die Würde ihrer Eltern bedrohen, indem sie ihnen klar machen, dass ihr Wert nur in dem versprochenen Bankkonto, das sie hinterlassen, besteht? Das ist nicht fair, oder? Kennst du diesen erstaunlichen Satz, das ist nicht fair? Hast du das schon mal gedacht, das ist nicht fair? Als ein anderer vielleicht was gewonnen hat, was du schon immer haben wolltest, also meine Mutter zum Beispiel, die gewinnt ständig irgendwelche Sachen, ja, und dann immer krass hier Moped und alles Mögliche, ja, ich will auch mal was gewinnen. Oder beim Fußballspielen, als du als Letzter gewählt worden bist, das ist nicht fair. Oder als du jemand dich aus unerklärlichen Gründen benachteiligt oder hintergangen hat, das ist nicht fair. Dass du um 5 Uhr morgens arbeiten musst, während die anderen noch 1, 2 Träume vor sich haben. Ich glaube, es gibt unzählige Momente, wo wir selbst dieses Gefühl haben. Und vielleicht können wir das ja mal gemeinsam laut sagen, das ist nicht fair. Komm, wir sagen das mal gemeinsam. 1, 2, 3, das ist nicht fair. Das klingt doch bei einigen von euch, als ob es vom Herzen kommen würde. Ja? Ich möchte dir mal zeigen, warum das so ein seltsamer Satz ist. Hier sind Nicole und Anna, die bitte ich mal nach vorne. Beide sind 7 Jahre alt. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich die Kekse auspacke, die ich mitgebracht habe für die beiden. Ich gebe, ihr könnt euch noch setzen. Ihr seid älter, ihr seid nicht 7. Setzt euch mal hin. Das ist nichts für euch. Die wollen auch Kekse haben, ja. Jetzt passt mal auf, jetzt gebe ich, Nicole, gebe ich einen Keks. Ja? Guck mal, wie die sich freut. Ja, das ist doch total klasse, oder? So, und jetzt guckt mal, was passiert. Jetzt gebe ich Anna 2 Kekse. Und guckt mal auf Nicole, ja, was jetzt passiert. Die denkt sich, das ist nicht fair. Und ihre Freude, ihre Dankbarkeit ist auf einmal weg. Jetzt stellt euch die beiden mal als 13-Jährige vor. Die beide haben am gleichen Tag Geburtstag. Wenn ihr euch beruhigt habt, ne? Die Kekse sind weg, ja, alles klar, gut. Genau. Ich gebe Anna ein Geschenk, und zwar einen Amazon-Gutschein. Habe ich dir gestern im Rewe geholt, über 25 Euro. Guck mal, wie die sich freut. Das ist der Hammer, ja. Und jetzt gebe ich Nicole auch ein Geschenk, ja. Komischerweise ist aber jetzt Anna gar nicht mehr so begeistert, denn die kriegt ein neues iPad. Und das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, ja. Das ist nicht fair. Das ist ein merkwürdiger Effekt. Jetzt stellt euch mal vor, die beiden, die altern auf einmal, ja. Werden auf einmal 60. So, jetzt könnt ihr. Ja? Damit also auch die Eltern das nachvollziehen können, haben wir die wachsen lassen, haben wir die altern lassen mit so einer KI, haben wir das gemacht, ja. Und die beiden arbeiten bei derselben Firma und der Chef zahlt das R&V-Versicherung, ja? Ich sag's schon gerade, ja. Und der Chef zahlt die Provision für die vergangenen Jahre aus. Nicole bekommt ihren Provisionscheck. Bitte schön. Das ist Nicole, ja, die ist Nicole. Also beide kriegen ihren Scheck ausgezahlt. Das Problem ist nur, dass sie jetzt auf den anderen Scheck guckt und da steht 27.000 Euro drauf. Vielleicht kannst du es mal rumdrehen und den Leuten zeigen. Also, das ist natürlich ein Problem, ja? Also da, wo eben noch große Freude war, ihr könnt Platz nehmen. Dankeschön. Ja, ich weiß, das ist schlimm. Ja, genau, das ist unvorstellbar, ja. Also, wo eben noch große Freude war, ist jetzt auf einmal Enttäuschung da. Natürlich denkt die, das ist nicht fair. Vielen Dank an die vier Damen mal, ja. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das ist ja ein merkwürdiges Gebot. Und es ist auch gar nicht so einfach zu verstehen, finde ich. Denn wenn wir die neuen Gebote davor lesen, dann haben wir doch eigentlich schon alles gehört. Wenn ich die Frau meines Nächsten begehre und mich entsprechend darum kümmere, dann begehe ich Ehebruch, siebtes Gebot. Das ist doch schon erklärt worden. Warum wird das denn jetzt hier nochmal erklärt? Wenn ich meines Nächsten Haus, Rind, Esel oder den Porsche 911 begehre und ich mir den, sage mal, organisiere, dann stehle ich, neuntes Gebot. Also darum scheint es in diesem Gebot nicht zu gehen. Um was aber dann? Nicht das Umsetzen, sondern schon das Begehren ist hier der Fehler. Verrückt im Gebot, das nicht Handlungen, sondern Gedanken bestraft. Es geht aber auch nicht um das Begehren schlechthin. In der Bibel gibt es ja ganz viele Menschen, die Frauen, Häuser, Esel, vieles andere begehren. Begehren selbst ist ja nichts Schlechtes, aber es darf eben nicht deinem Nächsten gehören. Und dieses Gebot ist mehr noch als alle anderen Gebote ein reines Beziehungsgebot. Und das hat was mit diesem komischen Effekt zu tun, den wir eben beobachtet haben. Ein an sich glücklicher Mensch, den wir hier gesehen haben, wird auf einmal unglücklich, weil er das begehrt, was der andere hat. Das ist ziemlich verbreitet. Wir denken, dass vielleicht denken wir gar nicht daran, dass wir uns was Bestimmtes wünschen. Vielleicht sagen wir, hey, ich bin wunschlos glücklich in meinem Leben. Aber plötzlich sehen wir einen anderen, der irgendetwas hat. Und schon wollen wir das auch haben. Ich versuche mich dann ja immer so autotherapeutisch zu beruhigen. Na, dieser höhensonnengebräunte Möchtegern-Playboy, also ich denke im Assi-Toaster war der, mit dem schmalzigen Toupet und der 12.000 Euro teuren Armbanduhr, der hat es ja offensichtlich nötig, so einen Sportwagen zu fahren, der arme Kerl. Aber heimlich denke ich natürlich, warum hat der Penner so ein schickes Teil? Ich möchte euch vier Punkte nennen, die ich für wesentlich halte bei dem Gebot und die meiner Meinung nach erklären, warum das Begehren der Dinge des Nächsten unser Leben kaputt macht. Mein erster Punkt, wer begehrt, der ist nicht zufrieden. Das Gleichnis mit den beiden Mädels macht ja deutlich, es gibt unendlich viele Gelegenheiten, bei denen ich die Möglichkeit habe, mich über das zu freuen, was ich habe. Oder mich über das zu ärgern, was ich nicht habe. Und das kann ja dann zum lebenszerstörenden Kreislauf werden. Wer immer das begehrt, was andere haben, der zeigt darum vor allem, dass er mit seinem Dasein ja unzufrieden ist. Dass er in sich eine Leere fühlt. Und da kann man sich richtig reinsteigern. Es gibt Menschen, die nichts anderes mehr tun, als voller Neid und Missgunst auf andere Menschen zu gucken, die sich dabei aber selbst ganz vergessen. Von diesen Menschen leben ja all die Instagram-Stars, die Zeitschriften, die Herzblätter, die uns erzählen, welche Schuhe Cristiano Ronaldo gerade trägt, ja, oder was das neue Lieblingsaccessoire von Kendall Jenner ist. Das wird gelesen, weil diese Menschen in der Regel einen Reichtum haben, der andere neidisch werden lässt. Und als gute Masochisten lesen wir das dann mit Freude, wie viele Rovers der Scheich von Promistan hat oder wie groß sein Harem ist. Ich war vor einiger Zeit an der Côte d'Azur und ich habe solche Orte wie Saint-Tropez und Nizza und Cannes und Monaco angeguckt. Und da siehst du Yachten, das ist unglaublich. Mit dem Geld, was die Luxusteile mit Hubschrauber-Landeplatz kosten, könnte man eine Großstadt in Afrika ein ganzes Jahr lang ernähren. Also so eine Yacht haben, ich meine, schlecht wäre es nicht, ne? Wer begehrt, der ist nicht zufrieden. Der hat Angst vor seiner eigenen Unzulänglichkeit, der ist nicht überzeugt von sich. Letztendlich steckt dahinter so ein kleiner Minderwertigkeitskomplex. Ja? Oder wie sagte Tobias Teichen immer, der hat ein anderes Wort für Minderwertigkeitskomplex immer. Der sagt immer weißt du es gerade? Ich weiß auch nicht. Frag die Lilly, die macht den Faktencheck, ja. Und diesen Minderwertigkeitskomplex, den kann man fördern oder dagegen anarbeiten. Also wenn du das nächste Mal sehnsüchtig auf was guckst, was anderen Menschen das Leben versüßt, dann frag dich mal, warum du dabei eigentlich so unzufrieden bist. Und das Zweite, was ich euch mitgeben will, wer begehrt, der vergisst zu leben. Ich habe schon gesagt, dass es Menschen gibt, die immer aus diesem Vergleich leben, die sich kaputt machen, weil sie täglich entdecken, was andere haben und was sie selbst nicht haben. Und das kann dein Leben richtig kaputt machen. Weil wenn du ernsthaft hoffst, dein Selbstwertgefühl zu steigern, indem du besser bist als andere, dann ist das ein Problem, dann wirst du gründlich scheitern. Zum einen, weil du hoffentlich irgendwann merkst, dass das Leben so komplex ist, dass es ja immer jemanden geben wird, der in deinem Bereich um Klassen besser ist als du. Wer glaubt, dass es niemanden mehr gäbe, der besser oder reicher oder charmanter oder mächtiger ist als er, der macht sich selbst was vor. Und zum anderen, weil du verstehst, dass dein Leben eine einmalige Mixtur ist. Deine super Mischung von Fähigkeiten, die gibt es ja nur einmal auf der Welt, mit deinen Stärken und auch mit deinen Schwächen. Aber es gibt tatsächlich solche Menschen, die ihr Leben lang darauf warten, dass ihr Leben anfängt. Ich kenne solche Leute, die sich vielleicht nicht unbedingt mit anderen Menschen, sondern mit einem Idealbild von sich selbst irgendwie vergleichen. Die begehren, ein anderer zu sein. Wenn ich erst mal Meister bin, wenn ich erst mal Abteilungsleiter bin, dann fängt mein Leben an. Wenn erst mal meine Kinder groß sind, dann fängt mein Leben an. Dann gehe ich mal aufs Traumschiff mit meinem Mann. Wenn ich erst mal das Haus oder Auto abbezahlt habe, dann fängt mein Leben an. Wenn ich erst im Ruhestand bin, was ist das bei dir? Wer immer darauf wartet, dass sein Leben anfängt, der verpasst sein Leben. Und das ist das Problem des Begehrens. Wer begehrt, der fragt, was andere haben und können und nicht das, was er selbst hat und kann. Und der dritte Punkt für euch heute Morgen, wer begehrt, der liebt nicht. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das eben schon erzählt, wie schnell das passieren kann, dass das Begehren einer Sache, die ein anderer hat, dazu führt, dass man auch den Menschen abwertet. Und das kann zu einer richtig ätzenden Angewohnheit werden. Also ich bin mit so Leuten nicht gern zusammen, nur dass ihr schon mal wisst, ja, die immer andere Leute runter machen. Man verachtet denjenigen, der mehr besitzt, um sich selbst in seiner Unzufriedenheit zu rechtfertigen. Dass das einfach ein Zeichen von Lieblosigkeit ist, das wird daran deutlich, dass wir diese Dinge anderen Menschen einfach nicht gönnen. Nicole hätte sich ja freuen können, dass Anna 2 Kekse bekommt. Das wäre Nächstenliebe, fröhlich zu sein, dass es dem anderen gut geht. Aber das kommt uns oft gar nicht in den Sinn. Stattdessen wollen wir gerne selbst an der Stelle von dem anderen sein. Kannst du dir das vorstellen? Dein Nachbar, dein Bekannter, der immer schon besser sein wollte als du, der kauft sich einen ganz teuren Schlitten. Und du denkst einmal nicht, den will ich auch oder der hat es ja nötig, sondern du denkst ausnahmsweise mal, es sei ihm gegönnt. Ich wünsche ihm, dass er viel Freude damit hat, dass er das findet, was er sich davon erhofft. Wer begehrt, der liebt nicht. Wer liebt, der freut sich über das Glück von anderen Menschen. Und mein letzter Punkt, wer begehrt, der verlässt sich nicht auf Gott. Beim Gebot des Stehlens würde ich schon sagen, wer stiehlt, der glaubt nicht, dass Gott ihn mit allem Nötigen versorgt. Für das 10. Gebot gilt das ja noch viel stärker. Im Grunde unseres Herzens sagen wir ja bei diesem Gebot, Gott, du warst nicht fair zu mir. Ich verdiene eine nettere Frau, eine höhere Rente, eine größere Wohnung, einen besseren sozialen Status. Du hast mich kurz gehalten, ich verdiene eigentlich was Besseres. Wer eine lebendige Beziehung zu Gott hat und erfahren hat, dass er als Christ ganz neue und viel umfassendere Werte für ein friedliches und fröhliches und dankbares Leben bekommt, der lebt aus seinem Glauben und nicht aus irgendwelchen messbaren und käuflichen Sachen. Ja, der ist sogar in der Lage, tatsächliche Ungerechtigkeiten in Kauf zu nehmen, weil er weiß, dass von diesen Ungerechtigkeiten nicht das Leben abhängt. Ich bin überzeugt, dass viele der Jesus-Worte genau in diese Richtung gehen, etwa wie, halte auch die andere Wange hin. Das hat damit zu tun. Ein Mensch, der sich von Gott beschenkt weiß, der kann den Kreislauf von Eifersucht und Neid und Gier und Begehren von fremden Dingen tatsächlich hinter sich lassen. Und darum passt dieser Bibeltext, finde ich, auch so gut zum Erntedankfest heute. Weil das ein Tag ist, an dem wir Gott für all das danken, was wir haben. Und nicht gucken, was wir noch dazu bekommen könnten. Eigentlich ist das fast ein bisschen schade, dass wir dazu ein Fest brauchen, um dankbar zu sein. Ich bin überzeugt, dass du mit dem 10. Gebot niemals Probleme in deinem Leben haben wirst, wenn du jeden Tag ein Lebensdankfest feierst. Es gibt so viel, wofür wir Gott dankbar sein können. Dass wir ihn fast beleidigen, finde ich, wenn wir ihn immer nur um das fragen, was uns vermeintlich fehlt. Das ist der tiefere Sinn des 10. Gebotes. Wenn du dich über dein Leben wirklich aus tiefstem Herzen freuen kannst, dann verändert sich auf einmal alles. Die Antwort auf das Begehren der Dinge des Nächsten ist darum nicht das Nichtbegehren. Letztendlich geht es darum, dankbarer zu werden, zufriedener zu werden mit dem, was wir haben. Was übrigens nicht heißt, dass wir keine Ziele oder keine Träume haben sollten. Im Gegenteil, das Gebot weist eigentlich darauf hin, dass wir unsere Ziele und Träume schon heute leben und heute angehen sollten. Es gibt so viele Menschen, die ihre Zeit nur im Wartezimmer verbringen und hoffen, dass sie irgendwann aufgerufen werden, dass irgendwann ihre Chance kommt, ihr großer Auftritt. So jemand kann nicht zufrieden sein und wird anfangen, andere Menschen um ihre Möglichkeiten zu beneiden. Fang du selbst an. Frag nach dem, was du hast. Vergiss nie zu leben. Vertraue Gott und gönne anderen, was sie haben, weil das ein Zeichen von Liebe ist, und entdecke dadurch die Kraft der Dankbarkeit. Amen.